Abschnitt 8.2 Theoretische Ansätze intrinsischer Motivation. Unterabschnitt 8.2.1 Intrinsische Motivation in der Selbstbestimmungstheorie. Die Selbstbestimmungstheorie von DC und Ryan besteht aus 5 verschiedenen Teiltheorien, zum Beispiel Theorie der Zielinhalte oder Theorie der Kausalitätsorientierung. Von diesen haben die kognitive Bewertungstheorie, die Theorie der organismischen Integration und die Theorie der Basisbedürfnisse den direktesten Bezug zur intrinsischen Motivation. Valerans hierarchisches Modell intrinsischer Motivation basiert auf Überlegungen der Selbstbestimmungstheorie. Diese Ansätze werden in den folgenden Abschnitten näher ausgeführt. Kognitive Bewertungstheorie, Cognitive Evaluation Theory. DCs kognitive Bewertungstheorie besagt, dass Menschen von sich aus motiviert sind, Neues zu erlernen, Herausforderungen zu suchen und sich beständig weiterzuentwickeln. Eine solche, dem Organismus innewohnende Neigung, organismische Wachstumstendenz, stand zur Zeit der Theorieentwicklung im deutlichen Gegensatz zum Prinzip der operanten Konditionierung, nach dem Lebewesen vor allem durch äußere Belohnungen und Bestrafungen zu Verhalten motiviert werden. Verhalten, das um seiner selbst willen, also intrinsisch, ausgeübt wird und dabei in sich befriedigend ist, passte nicht in diese Vorstellungen. Die Annahme der Existenz eines solchen Verhaltens wurde aber rasch empirisch unterstützt. So zeigte DC, dass die Vergabe von Belohnungen, die laut Vertretern der operanten Konditionierung die Motivation fördern sollte, die intrinsische Motivation hemmt. Werden beispielsweise Personen für eine Tätigkeit, die sie ursprünglich intrinsisch motiviert und mit Freude ausführen, mit Geld belohnt, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Person anschließend aus freien Stücken und langfristig in dieser Tätigkeit engagieren. Dieser Effekt heißt Korrumpierungseffekt und wird so erklärt, dass sich der wahrgenommene Ort der Verursachung des eigenen Handelns von innen, ich tue es, weil ich es will, nach außen verlagert. Ich tue es, weil andere es von mir erwarten. Neben Belohnungen untergraben auch andere äußere Faktoren wie Zeitdruck, Bewertungen durch andere und die Androhung von Bestrafungen die intrinsische Motivation. Menschen, denen das Gefühl von Autonomie fehlt, so die Selbstbestimmungstheorie, unterlassen freiwilliges Engagement. Den Befunden von DC folgten Studien anderer Autoren, die zeigten, dass äußere Kontrolle nicht nur das freiwillige Engagement beim Ausführen von Tätigkeiten beeinträchtigt, sondern auch geringere kognitive Flexibilität und Kreativität und oberflächlicheres Lernen bedingt. Eine Vielzahl an Studien differenzierte den Blick auf den Korrumpierungseffekt. So trat der Korrumpierungseffekt bei angekündigten, nicht aber bei unangekündigter Belohnung auf und war weniger stark bei Belohnungen, die Personen für ihre Leistung erhielten, als bei Belohnungen, die Personen erhielten, weil sie sich bemühten oder anstrengten. Theorie der organismischen Integration, Organismic Integration Theory. Von der intrinsischen Motivation unterscheiden DC und Ryan die extrinsische Motivation, die wiederum in verschiedenen Formen unterteilt ist. In der Theorie der organismischen Integration sind die intrinsische und die Formen der extrinsischen Motivation auf einem Kontinuum der Selbstbestimmung, das von gänzlich fremdbestimmt, kontrolliert, bis gänzlich selbstbestimmt reicht, angeordnet. Siehe Abbildung 8.1 im gedruckten Buch. Zu den fremdbestimmten, kontrollierten Formen zählen die externe Regulation, Verhalten wird durch äußere Belohnung oder Bestrafung reguliert, und introjizierte Regulation, Handeln, um Schuld oder Angst zu vermeiden. Zu den selbstbestimmten Formen zählen die identifizierte Regulation, Handeln in Übereinstimmung mit seinen Werten und Idealen, und die intrinsische Motivation, Handeln um seiner selbst willen. Die Theorie bestätigend zeigen zahlreiche Forschungsbefunde, dass intrinsische Regulation, gefolgt von identifizierter Regulation, zu den positivsten Effekten, zum Beispiel Verhaltenspersistenz, Befinden führt. Die positiven Effekte nehmen auf dem Kontinuum der Selbstbestimmung bis zur externen Regulation hin ab und die negativen Konsequenzen zu. So zeigten sich bei externer Regulation deutliche Einbußen für das Wohlbefinden, zum Beispiel Depressivität. Studie von Ryan und Connell 1989. In ihrer Pionierarbeit zum Kontinuum der Selbstbestimmung und Internalisierung fragten Ryan und Connell Schulkinder in verschiedenen Altersstichproben danach, warum sie bestimmte Tätigkeiten, zum Beispiel Hausaufgaben machen, ausführen. Sie gaben eine Liste mit möglichen Gründen vor, aus denen die Schüler auswählen konnten. Die Gründe repräsentierten die vier Regulationsformen: external, weil ich Ärger bekomme, wenn ich keine Hausaufgaben mache; introjiziert, weil ich will, dass der Lehrer glaubt, ich bin ein guter Schüler; identifiziert, weil ich den Schulstoff verstehen will; und intrinsisch, weil es mir Spaß macht. Als abhängige Maße erfassten Ryan und Connell die Bewältigungsstile bei Misserfolgen, Ängstlichkeit in Bezug auf Schulaktivitäten, Freude am Lernen und Anstrengungsbereitschaft. Wie erwartet waren positive Bewältigungsstrategien und die Anstrengungsbereitschaft mit allen nicht externalen Gründen korreliert. Ängstlichkeit war mit der introjizierten Regulationsform verbunden, etwas aus Angst oder Schuld nicht zu tun. Zudem zeigte sich, dass je selbstbestimmter die Gründe für das Lernen waren, desto mehr Freude wurde erlebt. Studie Ende. Theorie der Basisbedürfnisse, Basic Psychological Need Theory. Die Theorie der Basisbedürfnisse postuliert drei psychologische Basisbedürfnisse, deren Befriedigung eine Voraussetzung für intrinsische Motivation ist. Diese sind Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit. Autonomie erleben ist als das Bedürfnis definiert, sich selbst als Verursacher der eigenen Handlungen zu erleben und in Übereinstimmung mit Werten und Interessen über sich selbst zu bestimmen. Kompetenz erleben meint das Bedürfnis, sich als kompetent und effektiv bei der Verfolgung von Zielen zu erleben. Soziale Eingebundenheit ist das Bedürfnis, sich anderen Personen oder Gruppen, Partner, Familie, Freunde, Arbeitskollegen, zugehörig zu erleben. Von diesen Basisbedürfnissen wird angenommen, dass sie universell sind, also für alle Menschen gleichermaßen gelten. Sie sind angeboren und stellen psychologische Notwendigkeiten dar, die für das psychische Überleben des Menschen ebenso wichtig sind wie biologische Bedürfnisse, zum Beispiel Nahrung, für das körperliche Überleben unabdingbar sind. Die Befriedigung der Basisbedürfnisse führt zu intrinsischer Motivation, Wohlbefinden und persönlichem Wachstum, während die Bedürfnisfrustration zu Demotivation und Missbefinden führt. Zahlreiche Studien zeigen ein breites Spektrum der positiven Auswirkungen von Basisbedürfnisbefriedigung, das von intrinsischer Motivation in Lern-, Arbeits- und Sportkontexten über verschiedenste Operationalisierungen subjektiven Wohlbefindens, Gesundheit und langfristiger Gesundheitsverhaltensänderung bis hin zu einem sicheren Bindungsstil reicht. Die vermutete Universalität des Geltungsbereichs der Basisbedürfnisbefriedigung wird durch Studien gestützt, die zeigen, dass die Effekte für verschiedene Personengruppen gleich sind. So wurden beispielsweise keine Unterschiede hinsichtlich der Auswirkungen der Basisbedürfnisbefriedigungen zwischen Männern und Frauen, zwischen Arbeitern und Managern und zwischen Personen aus individualistischen, westlichen und kollektivistischen östlichen Kulturen gefunden. Die zu beobachtenden Unterschiede zwischen Menschen in der intrinsischen Motivation und im Befinden werden in der Selbstbestimmungstheorie über Bedingungen der sozialen Umwelt, die die Basisbedürfnisbefriedigung mehr oder weniger stark fördern oder behindern, erklärt. Für das Autonomieerleben ist eine Umwelt, die Autonomie unterstützend statt kontrollierend ist, entscheidend. Viele Studien zeigen, dass offensichtliche Kontrolle wie Belohnungen als auch subtilere Manipulationen wie kontrollierende Sprache, du sollst statt du kannst, und die Induktion von Schuldgefühlen der intrinsischen Motivation abträglich sind. Für das Erleben von Kompetenz ist entscheidend, dass die Umwelt gut strukturierte statt unübersichtliche Rahmenbedingungen bietet. Nur so ist die eigene Bewertung der Leistung und somit ein Gefühl von Kompetenz möglich. Für das Erleben von sozialer Eingebundenheit ist ein warmes und zugewandtes soziales Umfeld statt einer distanzierten und gleichgültigen Umgebung entscheidend. Ein Wirkmechanismus ist die erlebte emotionale soziale Unterstützung, die auch in der Forschung zu sozialer Unterstützung erwiesenermaßen positive Effekte hat. Studie von Meyer et al. 2007. Basierend auf der Annahme, dass Menschen intrinsisch motiviert sind und sich gut fühlen, wenn sie sich mit Tätigkeiten beschäftigen, die die drei Grundbedürfnisse erfüllen, schlussfolgerten Meyer et al., dass es professionellen Mode- und Fotomodellen weniger gut gehen sollte. Da sie ausschließlich nach oberflächlichen Werten, ihrer Schönheit, beurteilt werden, relativ wenig Kontrolle über den Erfolg in ihrem Beruf haben und berufsbedingt wenig Gelegenheiten haben, tiefe zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen, sollten ihre Basisbedürfnisse frustriert sein. In zwei Studien mit professionellen Modemodels bestätigten sich die Hypothesen der Autorengruppe. Die Models berichteten über geringere Lebenszufriedenheit, geringeres emotionales Wohlbefinden und ein geringeres Selbstwertgefühl als eine hinsichtlich zentraler Variablen, Alter, Bildungsstand, vergleichbare Stichprobe. Dieser Zusammenhang war über eine geringere Befriedigung der drei essentiellen Basisbedürfnisse vermittelt. Schön, aber unglücklich. Studie Ende. Valerans hierarchisches Modell intrinsischer Motivation. Das hierarchische Modell von Valerand erweitert das Verständnis intrinsischer Motivation der Selbstbestimmungstheorie um den Gedanken, dass die Formen der Motivation, intrinsisch, extrinsisch, amotiviert, auf verschiedenen Ebenen berücksichtigt werden müssen. Diese sind die globale, kontextuelle und situative Ebene. Auf der globalen Ebene werden die intrinsische und extrinsische Motivation und die Amotivation als relativ stabile Persönlichkeitseigenschaft verstanden. Diese dispositionelle motivationale Orientierung tritt in Wechselbeziehung mit der kontextuellen Ebene, auf der verschiedene Lebensbereiche voneinander unterschieden werden. In diesen können die Motivationsformen aufgrund kontextueller Unterschiede durchaus unterschiedlich ausfallen, zum Beispiel intrinsisch motiviert in der Schule, extrinsisch motiviert im Sport. Die kontextuelle Ebene wiederum steht in Beziehung mit der situativen Ebene, die situationsbezogene Motivation bei ganz konkreten Aufgaben umfasst, Rechenaufgaben in Schule, Kräftigungsübungen im Sport. Die hierarchische Betrachtung intrinsischer Motivation ermöglicht es, Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Ebenen zu berücksichtigen. So kann zum Beispiel eine lang andauernde, niedrige intrinsische Motivation auf der situativen Ebene, Rechenaufgaben machen keinen Spaß, dazu führen, dass die intrinsische Motivation auf der kontextuellen Ebene, Freude an Schule und Ausbildung, sinkt. Unterabschnitt 8.2.2 Tätigkeits- und Zweckanreize. Erwartung mal Wertmodelle der Motivation, siehe Kapitel 3, unterstellen menschlichem Handeln eine Zweckrationalität. Eine bestimmte Handlung wird ausgeführt, weil ihr Ergebnis einen hohen Wert für die betreffende Person hat und es wahrscheinlich erscheint, das Handlungsergebnis auch erreichen zu können. Wie aber werden Verhaltensweisen erklärt, bei denen es nicht um das Ergebnis des Handelns geht? Bei denen der Zweck sogar gänzlich fehlen kann. Weil das Ausführen der Tätigkeit Freude bereitet und in sich selbst belohnend ist. In Reinbergs Worten sind es die Tätigkeitsanreize, die neben den Zweckanreizen menschliches Handeln antreiben. Der Anreiz liegt im Vollzug der Tätigkeit selbst. Reinbergs Anreizanalysen verschiedener Tätigkeiten brachten beispielsweise für das Skifahren das perfekte Zusammenspiel von Mensch und Material als wichtigen Tätigkeitsanreiz hervor. Schöne und elegante Bewegungen erleben, perfektes Zusammenspiel von Skiern und eigener Bewegung. Als Tätigkeitsanreiz für das Musizieren könnte das Dahinfließen stehen. Die Finger laufen über das Instrument, ganz leicht, fast ohne jede Mühe. Wenn dann die Melodien spannende Bögen schlagen, ineinander fließen, bleibt die Zeit stehen. Unterabschnitt 8.2.3 Intrinsische Motivation und Ziele. Die zuvor skizzierten theoretischen Ansätze sagen aus, dass intrinsische Motivation aus der Befriedigung von Basisbedürfnissen resultiert, Selbstbestimmungstheorie, oder in der Fokussierung auf Anreize in der Tätigkeit selbst begründet liegt, Tätigkeits- und Zweckanreize. In den beiden folgenden Abschnitten wird hingegen argumentiert, dass Ziele, die sich Menschen setzen, ihre intrinsische Motivation bestimmen. Ein Forschungsansatz legt hierbei den Fokus auf die Struktur von Zielen und ein weiterer auf die Zielorientierung. Kognitive Aspekte intrinsischer Motivation. Zielsystemtheorie. Schaar und Kruglanski beschäftigen sich in ihrer Zielsystemtheorie, siehe auch Kapitel 9, mit den kognitiven Aspekten der intrinsischen Motivation, genau gesagt mit der Übereinstimmung von Zielen und den Mitteln ihrer Erreichung. Hierbei gehen sie davon aus, dass Menschen zeitgleich verschiedene Ziele verfolgen, zum Beispiel das Studium erfolgreich abschließen und Freundschaften pflegen. Diese können durch eine oder mehrere Aktivitäten, ist gleich Mittel der Zielerreichung, erreicht werden. Als Äquifinalität bezeichnen die Autoren den Sachverhalt, dass ein Ziel über mehrere verschiedene Wege erreicht werden kann. So führen verschiedene Aktivitäten, wie für eine Prüfung zu lernen und regelmäßig Vorlesungen zu besuchen, zum Ziel des erfolgreichen Abschlusses des Studiums. Als Multifinalität bezeichnen die Autoren den Sachverhalt, dass eine Aktivität auf mehrere Ziele gerichtet ist. So kann das gemeinsame Lernen mit Freunden sowohl dem Ziel, das Studium erfolgreich zu bewältigen, als auch dem Ziel, Freundschaften über gemeinsame Aktivitäten zu pflegen, dienen. Bezogen auf die intrinsische Motivation nehmen Schaar und Kruglanski an, dass eine entscheidende Bedingung das Ausmaß der Übereinstimmung von Mittel und Zweck, also den Handlungen und der Ziele ist. Die beste Voraussetzung für intrinsische Motivation besteht demnach, wenn erstens jedes Mal, wenn die Aktivität ausgeführt wird, auch das Ziel verfolgt wird. Zum Beispiel jedes Mal, wenn die Person lernt, dient dies dem Ziel, die Führerscheinprüfung zu bestehen. Zweitens, die Aktivität gleichzeitig nicht mit der Verfolgung eines anderen Ziels assoziiert ist. Zum Beispiel dient das Lernen nicht dazu, jemand anderen mit seinem Wissen beeindrucken zu wollen. Und drittens, keine andere Aktivität mit der Erreichung des Ziels assoziiert ist. Nichts außer dem Lernen zielt auf das Bestehen der Prüfung ab, zum Beispiel auch nicht das Diskutieren über die Prüfungsinhalte mit anderen. Zielorientierung und intrinsische Motivation. Wie ausführlicher in Kapitel 9 beschrieben, unterscheidet die zielpsychologische Forschung in Leistungszielorientierung, auch Performanzzielorientierung, und Lernzielorientierung. Bei einer Leistungszielorientierung wird die Leistung auf stabile Fähigkeiten zurückgeführt. Dies bringt mit sich, dass in Leistungssituationen Zweifel entstehen, die mit einer drohenden negativen Bewertung der eigenen Fähigkeiten assoziiert ist. Dies wiederum ist intrinsischer Motivation abträglich. Bei einer Lernzielorientierung hingegen wird Leistung als eine veränderbare Kompetenz angesehen. Misserfolge und Rückschläge lösen keine Besorgnis aus und tangieren nicht den Selbstwert, da sie Teil des Lernprozesses sind. Lernzielorientierung fördert intrinsische Motivation. Unterabschnitt 8.2.4: Intrinsische Motivation und Interesse. Die Aussagen, wie sich die Konzepte Interesse und intrinsische Motivation aufeinander beziehen, sind so vielfältig wie die Definitionen beider Konstrukte. Beispielsweise wird Interesse als Synonym für intrinsische Motivation gebraucht. Andere Forschende verstehen Interesse als einen Beweggrund für intrinsisch motiviertes Verhalten. Intrinsisch motiviertes Verhalten wird ausgeführt, weil es interessant ist. Eine grobe Klassifikation theoretischer Ansätze zu Interesse ist die in individuelles und in situatives Interesse. Individuelles Interesse ist eine relative stabile Orientierung auf einen bestimmten Gegenstandsbereich. Zum Beispiel, ich interessiere mich für Physik. Die intrinsische Motivation ist zwar prinzipiell gegenstandsunspezifisch, kann aber durch individuelles Interesse in spezifischen Situationen bestimmt werden. Situatives Interesse hingegen bezieht sich nicht auf ein Objekt, sondern auf einen Erlebniszustand. In ihrem Modell der Selbstregulation sehen Sansone und Smith Interesse als eine wichtige Komponente der Selbstregulation. Die Initiierung und Aufrechterhaltung einer Aktivität, zum Beispiel studiumsbezogenes Lernen, wird hiernach durch kontextuelle Merkmale, wie zum Beispiel objektive Aufgabenmerkmale, Thematik, Schwierigkeitsgrad des Lernstoffs und Merkmale der Person, wie zum Beispiel ihre Ziele und ihre Motivation zur Zielerreichung bestimmt. Ergebnis von Erwartung mal Wertkalkulationen. Das Interesse an der Tätigkeit wird durch die Aktivität selbst und durch die Motivation zur Zielerreichung bestimmt. So kann beispielsweise eine Lernaktivität begonnen werden, weil eine Prüfung bevorsteht bzw. bestanden werden muss. Ist die Aktivität einmal begonnen, kann das Interesse das Ruder bei der Selbststeuerung übernehmen. Interesse wird häufig der unmittelbare Motivator für die Aufrechterhaltung und das Engagement in einer Tätigkeit. Unterabschnitt 8.2.5 – Flow erleben. Warum üben Menschen zeitraubende, schwierige und zum Teil sogar gefährliche Aktivitäten aus, für die sie keine irgendwie geartete Belohnung erhalten? Diese Frage trieb den Begründer der Flow-Theorie, Mihaly Csikszentmihalyi, dazu an, eine Vielzahl von Personen, die zweckfrei handeln, zum Beispiel Felskletterer, Künstler, Schachspieler, zu interviewen. Als Gemeinsamkeit der verschiedenen Tätigkeiten identifizierte er ein besonderes subjektives Erleben, das er als Flow-Erleben bezeichnete. Der Begriff ergibt sich aus dem Erleben, dass Tätigkeiten störungsfrei im Fluss zu sein scheinen. Merkmale des Flow-Erlebens. Flow ist ein phänomenologisch wie empirisch facettenreiches Konstrukt, bestehend aus vier Hauptmerkmalen. Das wichtigste Merkmal ist das tiefe Involviertsein in einer Handlung. Merkmal 1, welches so weit führt, dass nichts außer der momentanen Handlungsausführung zählt. Müdigkeit und sogar das Reflektieren über das eigene Selbst treten hinter die glatt laufende, absorbierende Handlungsausführung zurück. Bewusstsein und Handlung verschmelzen, Merkmal 2, da die Konzentration hundertprozentig auf die Handlung gerichtet ist und im Bewusstsein kein Platz für selbstreflektive Prozesse bleibt. Auch Zweifel an den eigenen Kompetenzen oder Bewertungsangst haben keinen Raum. Stattdessen herrscht ein Gefühl starker Kontrolle, Merkmal 3, über die Handlungsausführung. Das Kontrollgefühl entspricht nicht immer der Realität, da Flow in erster Linie bei anspruchsvollen Aufgaben entsteht, für die Erfolg wie Versagen gleichermaßen möglich ist. Die verzerrte Zeitwahrnehmung ist das vierte Merkmal des Flow-Erlebens. Bei Flow-assoziierten Tätigkeiten scheinen Stunden wie Minuten zu vergehen. Definition: Flow nach Csikszentmihalyi. You are so involved in what you're doing, you aren't thinking about yourself as separate from the immediate activity. You are no longer a participant observer, only a participant. You are moving in harmony with something else you are part of. Definition Ende. Bedingungen des Flow-Erlebens. Wie aber kommt es zum Flow-Erleben? Csikszentmihalyi nennt drei zentrale Bedingungen. Eine zentrale Voraussetzung ist, dass eine Passung von Anforderungen der Aufgabe und den eigenen Fähigkeiten wahrgenommen wird. Anforderungs-Fähigkeitspassung. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn ein mittelmäßiger Skifahrer eine seinem Leistungsniveau angemessen steile Piste hinunterwedeln kann. Übersteigen die Anforderungen der Aufgabe die Fähigkeiten, zum Beispiel zu steiler Hang, resultiert Angst. Übersteigen andersherum die Fähigkeiten die Anforderungen, zum Beispiel Idiotenhügel, resultiert Langeweile. Eine weitere Bedingung ist eine klare Zielsetzung. Diese wird nicht benötigt, um das Handlungsergebnis bewerten zu können, dies wäre eine Zweckorientierung, sondern hilft, die Handlung zu strukturieren und auszurichten. Eine Informatikerin braucht ein Programmierziel, um sich während des Programmierens im Flow zu verlieren. Die Musizierende will ein Stück fehlerfrei spielen und hält so die für Flow notwendige Konzentration aufrecht. Die dritte Bedingung ist ein möglichst sofortiges Feedback zur Handlungsausführung. Dies muss nicht unbedingt eine Rückmeldung von außen, also von einem Trainer oder einem Lehrer sein, sondern kann sich unmittelbar aus der Handlung ergeben. So hört sich eine Melodie schräg an, wenn nicht der richtige Ton getroffen wird. Es entsteht ein Gefühl, dass eine Bewegung beim Turnen nicht rund läuft oder beim Skifahren kommt man einfach nicht richtig in den Fluss. Das Feedback erlaubt, die Handlungsausführung zu korrigieren und wieder auf Zielkurs zu bringen. Neben den genannten Hauptbedingungen des Flow-Erlebens gibt es weitere Flow-begünstigende Situationsmerkmale, wie das Arbeiten an neuen oder ungewöhnlichen Aufgaben. Flow-behindernde äußere Faktoren sind Störungen von außen, zum Beispiel Telefonanrufe, E-Mails, ungute Arbeitsatmosphäre und Zeitdruck. Wenngleich jede Person Flow bei den verschiedensten Aktivitäten erleben kann, dominieren doch selbstbestimmte Tätigkeiten wie Freizeit, Sport und musische Aktivitäten, vermutlich vor allem deshalb, weil diese meistens selbstbestimmt gewählt werden. Zudem unterscheiden sich Menschen in der Häufigkeit, in der sie Flow erleben. Csikszentmihalyi beschreibt mit der autotelischen Persönlichkeit quasi ein dispositionelles Flow. Autotelische Persönlichkeiten kennzeichnen sich dadurch, dass sie sich selbstbestimmt realistische Ziele setzen, auftretende Schwierigkeiten als Herausforderungen wahrnehmen, ihre Fähigkeiten in Lerngelegenheiten verbessern und sich nicht allzu sehr auf sich selbst, sondern stattdessen auf die Handlung zentrieren. Reduzierte Selbstaufmerksamkeit. Dieses Konglomerat aus Persönlichkeitseigenschaften und Fähigkeiten beschert autotelischen Personen ein häufigeres Erleben von Flow als Personen mit geringer Ausprägung in diesen Merkmalen. Reinberg sieht das häufige Auftreten von Flow als eine Folge von motivationaler Kompetenz. Definition: Motivationale Kompetenz nach Reinberg. Motivationale Kompetenz ist die Fähigkeit, aktuelle und künftige Situationen so mit den eigenen Tätigkeitsvorlieben in Einklang zu bringen, dass effizientes Handeln auch ohne ständige Willensanstrengung möglich wird. Definition Ende. Ein wichtiger Bestandteil dieser Kompetenz ist die Übereinstimmung der impliziten Motive einer Person mit ihren expliziten Motiven. Siehe Kapitel 6. Diese führt zu Zielsetzungen im Alltag, die Gelegenheiten für die Befriedigung impliziter Motive bieten und volitionales, nicht motivgestütztes Handeln umgehen. Siehe Kapitel 9. Kurzum, motivational kompetente Menschen wissen, was ihnen leicht fällt und gut tut und richten ihre Alltagsziele daraufhin aus. Bei der Verfolgung dieser Ziele sind sie intrinsisch motiviert. Konsequenzen des Flow-Erlebens. Das Flow-Erleben wird in der Literatur als Optimal Motivational State, als Optimal Experience und als Peak Performance State bezeichnet. Die Bezeichnung eines optimalen Motivationszustandes rührt aus der vollständigen Aufmerksamkeitsausrichtung auf die Handlungsausführung, die somit von konkurrierenden Absichten geschützt ist und die Handlung auf Zielkurs hält. Zudem wirkt die mit Flow assoziierte positive Erlebnisqualität so belohnend, dass die Handlungsausführung verstärkt und, den Prinzipien des Verstärkungslernens folgend, so mit größerer Wahrscheinlichkeit wieder ausgeführt wird. Das Flow-Erleben sagt motivationale Variablen wie Verhaltenspersistenz, Lernmotivation und problemfokussierte Bewältigungsstrategien vorher. Als optimaler Erlebniszustand wird das Flow-Erleben bezeichnet, da es mit der Abwesenheit von Angst und Sorge, mir kann nichts passieren, ich beherrsche diese Tätigkeit vollkommen, einem hohen Selbstwertgefühl in Bezug auf die ausgeführte Tätigkeit, ich bin eine gute Sportkletterin, positivem Befinden, ich genieße das Klettern und hoher Lebenszufriedenheit, ich bin mit meinem Leben zufrieden, einhergeht. Flow ist ein Zustand, in dem hohe Leistungen wahrscheinlich und sogar Spitzenleistungen möglich sind. Peak Performance State. Dies bestätigen Studien im akademischen Lernkontext, im Arbeitskontext und im Sport. Zudem begünstigt Flow die Kreativität und die Entwicklung von Innovationen. Ein aktuell aufkeimendes Forschungsfeld beschäftigt sich mit den negativen Folgen des Flow-Erlebens. Seine prinzipiell positiven Merkmale, wie das völlige Absorbiertsein in einer Handlung ohne Selbstreflexion, das Gefühl von Kontrolle sowie die mit Flow assoziierte positive Erlebnisqualität, führen auch zu Internet- und Sportsucht und zu Risikoverhalten im Sport.